Das Reich Gottes, Staffellauf oder Ackerfeld oder Bauwerk mit Fragezeichen, es sind ja alles Bilder. Wenn ihr Reich Gottes hört, dann dürft ihr gerne heute an Gemeinde denken, auch wenn der Begriff eigentlich ein bisschen größer ist. Also immer nur zu sagen, das ist Gemeinde, wäre ein bisschen zu wenig. Aber so im Hinterkopf kann man Gemeinde mitdenken. Und ich will auch gleich die Antwort geben, es ist alles. Also es ist sowohl Staffellauf als auch Ackerfeld oder Bauwerk. Und das wollen wir uns heute miteinander ansehen. 1. Korinther 3, da kommen aber nur die beiden letzten Bilder vor. Und das Bild vom Staffellauf habe ich übernommen, nämlich von diesem Staffelstab hier. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand an den erinnert. Den hat es vor 7 Jahren gegeben. An gleicher Stelle beim Einführungsgottesdienst hat der Interimspastor Rudolf Albild ihn eigentlich uns als Gemeindeleitung gegeben. Nicht nur mir persönlich, sondern uns als Gemeindeleitung. Seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen, steht da drauf. Die Gemeindeleitung der damaligen Zeit hat zumindest in diesem Gesichtspunkt komplett versagt, aber wir sind ja mittlerweile ein bisschen weiter und wir werden uns diesen Vers nachher nochmal anschauen. Aber ich habe das Bild genommen, dachte, Staffellauf ist ein gutes Bild. Gestern Abend habe ich ein bisschen Leichtathletik geguckt, WM, und da war gerade Staffellauf. Dachte ich, ja, wie spannend, jetzt gucke ich mal, wie es wirklich ist. Habe dieses Bild vorher schon gefunden. Da seht ihr gerade den Augenblick, wo der Staffelstab übergeben wird. Ne, so ein ganz kritischer Punkt beim Staffellauf. Alle haben kräftig, laufen kräftig und die Übergabe ist so das Kritischste. Alle miteinander, das ist das Wichtige am Staffellauf, 4x100 Meter, alle miteinander gewinnen. Nicht nur einer alleine, sondern alle zusammen. Aber jeder Einzelne muss voll sich reingeben. Der muss versuchen, jeder, der oder die, je nachdem, muss voll versuchen, dabei zu bleiben. Aber die Zusammenarbeit ist dann das Entscheidende. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen bei Olympia. Da führt eine Mannschaft vorne weg, meistens die Amerikaner oder so, oder Jamaikaner, glaube ich, ganz vorne weg. Und dann funktioniert die Übergabe nicht. Der Staffelstab fliegt durch die Gegend oder so und raus sind sie. Also die Übergabe muss klappen, die Zusammenarbeit muss klappen. Jeder setzt sich voll ein, aber die Zusammenarbeit ist dann doch das Entscheidende. Und wenn wir jetzt mal diese beiden Herren hier nehmen, die da so vorne weg sind, so interpretiere ich das Bild zumindest, ist das genau dieser Augenblick, wo der Staffelstab glücklich übergeben ist. Sie haben beide noch das Ziel im Auge, aber der eine mit einer gewissen Entspannung, er kann nur noch zugucken. Er hat es jetzt übergeben, jetzt ist der andere dran und der andere ist voll fokussiert, sagt man heutzutage, ja, fokussiert und rennt los und ist jetzt der, der jetzt den Sieg einlaufen muss. Derjenige, der bis dahin gelaufen hat, kann nichts mehr machen, er kann nur noch zugucken. Also jeder hat seine Zeit und auch seine Aufgabe. Es ist nicht mal so, einer macht alles oder eine macht alles, sondern jeder hat so seinen Teil und seine Zeit und Aufgabe. Dieses Bild gibt's in der Bibel nicht. Es gibt zwar das Bild, Moment. So, zum Staffelstab. Es gibt zwar das Bild vom Wettlauf, aber ich habe jetzt nicht mehr nachgesehen, ob es zu altgriechischen Zeiten schon Staffellauf gegeben hat, weiß ich jetzt nicht. Dieses Bild also ist jetzt nicht. Aber wir wollen uns jetzt biblische Bilder anschauen, die auf jeden Fall in der Bibel stehen. Aber bevor wir das machen, noch diese Gruppe. Vielleicht hast du dich gerade in diesen Herren, die da gelaufen sind, nicht so ganz wiedererkannt. Ich habe mir die angeschaut und dachte, ob ich diese Muskeln wo auch habe, das weiß ich nicht so genau. Also hier sind das Leute, die sind uns ein bisschen näher. Vielleicht Südkorea oder so, ich weiß nicht, wo das ist, aber so bunt durcheinander, alle versuchen das Beste, aber jeder so mit seinen Gaben und mit seinen Möglichkeiten und nicht die großen Profis, die da unterwegs sind. Deswegen jetzt zu den biblischen Bildern aus dem 1. Korintherbrief. Im 1. Korinther 3, 5 bis 9 erstmal, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und er nennt hier zunächst ein Bild, nämlich das Reich Gottes oder die Gemeinde als Ackerfeld. Ich lese uns mal diese Verse. Er steigt ein. Wer ist denn Apollos? Oder wer ist Paulus? Sie sind Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid.
Und jeder dient dem Herrn mit den Gaben, die er bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerland. Hier gibt es so ein bisschen das Gegenüber von Paulus und der Gemeinde oder leitenden Leuten der Gemeinde. Wir können uns da aber alle mit hineinnehmen. Wir sind Gottes Ackerland. Die erste Frage ist eine ganz spannende Frage, die er stellt. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Es gab Leute, die gesagt haben, wir sind Leute, die zum Paulus gehören. Wir sind Leute, die zum Apollos gehören. Wenn ich mir so manche Szene anschaue in der Zeit, in der wir leben, dann kommen Namen zuerst. Also dann kann man irgendwelche YouTube-Channels bestellen oder andere Podcasts hören. Und da geht es immer um Namen. Oder sich vielleicht zu dieser Gemeinde halten, wo der berühmte Name ist. Die berühmte Predigerin, der berühmte Prediger. Namen kommt es drauf an. Und wenn der dann was sagt oder die was sagt, dann ist das gesetzt. Paulus scheint hier das zu riechen, dass es das heute gab, aber damals hat es das auch schon gegeben, dass man irgendwelchen Leuten nachgefolgt ist. Und er sagt, nee, wer ist denn das? Es kommt doch gar nicht auf die Namen an, sondern es kommt darauf an, dass sie alle den gemeinsamen Dienst tun. Sie sind Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder dient dem Herrn, nämlich mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und die können ganz, ganz unterschiedliche sein. Derjenige, der pflanzt, derjenige, der gießt. Sie haben eine gemeinsame Aufgabe. Und darauf kommt es an. Es kommt nicht auf die Namen an, nicht auf die Personen, sondern es kommt auf die Aufgabe an, die sie haben. Jetzt kann man das ergänzen, nämlich das Evangelium den Menschen zu sagen, Gemeinde zu fördern, miteinander unterwegs zu sein. Wieso kommt es auf die Namen nicht an? Wieso kommt es auf die Personen letztlich nicht an? Weil es eben kein Unternehmen ist, Gemeinde, keine Firma, so wo der CIO oder wie sie alle heißen, dickes Gehalt bekommt und ganz wichtig ist. Nein, hier sagt er, dass Gott es wachsen lässt. Oder anders gesagt, es ist Gottes Werk, an dem mitgearbeitet wird. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Das ist das Geheimnis von Gemeinde. Wir bringen uns ein, jeder bringt sich ein, dem Rahmen, wie es geht, haben wir gelesen, mit den Gaben, die jeder von Gott bekommen hat. Aber was dabei rauskommt, das ist Gottes Werk, Gottes Tun. Das Bild vom Ackerfeld. Manch einer unter uns ist ja so ein kleiner Ackermann, jedenfalls hat es irgendwelche Garten oder sonst wie, wo was gepflanzt und gehegt und gepflegt wird. Es ist ja recht unterschiedlich in den Aufgaben. Pflanzen geht relativ flott, an einem Tag oder wie auch immer, oder Samen ausstreuen und dann hat man gepflanzt. Aber das Gießen, in diesen Tagen merkt das jeder, manchmal sogar zweimal am Tag, weil es so heiß ist. Aber das sieht ja irgendwie keiner. Man gießt und man gießt und man gießt und es tut sich irgendwie nichts. Und dann kommen die ersten kleinen Pflänzchen und dann werden sie groß. Oder Tomaten, das haben wir jetzt so erlebt. Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Sind sie endlich gelb oder grün oder was? Kommt dabei raus. Und irgendwann ist es da. Aber zwischenzeitlich hat man schon gegossen und gegossen. Und man könnte noch sagen, und dann gibt's welche, die ernten. Die gibt's dann auch noch, die als dann endlich ernten können. Aber das überhaupt, was dabei rauskommt, das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Tun in der Gemeinde, im Reich Gottes. Also das Bild vom Ackerfeld oder vom Acker, vom Pflanzen und vom Gießen und vom Ernten. Es kommt darauf an, dass es Gottes Werk ist und nicht das Werk von einzelnen Leuten, einzelnen Menschen. Wir sind als Gemeinde kein Unternehmen. Wir sind keine Firma, sondern wir sind Gottes Werk und er ist am Werk und wir werkeln mit ihm zusammen. Aber wie das bei so Bildern ist, hier jetzt von Gemeinde. Jedes Bild bringt so ein paar Gesichtspunkte, aber reicht da nicht so richtig. Da muss man noch was anderes dazu nehmen. Im Neuen Testament gibt es ganz viele verschiedene Bilder für Gemeinde. Und Paulus merkt hier wohl irgendwie, dieses eine Bild, ihr seid Gottes Ackerfeld, das reicht irgendwie nicht so ganz. Deswegen ergänzen wir es jetzt noch. Er sagt dann, ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Also das Stichwort Bauwerk kommt jetzt. Ein anderes Bild, was auch Gemeinde beschreibt. Das Reich Gottes als Bauwerk. Wie ist das mit diesem Bild? Wir denken wahrscheinlich, das ist die Gefahr bei diesem Bild, wahrscheinlich zuerst ans Gemeindehaus oder an eine Kirche. Ihr seid Gottes Bauwerk, oh, klar kann man sehen. Hier Kirche sowieso, kann man hinlaufen. Die damals das gehört haben, auf gar keinen Fall an eine Kirche gedacht, denn die gab es da noch lange nicht. Also die ersten christlichen Kirchen sind aus dem 2., 3. Jahrhundert. Vorher hat man sich privat getroffen. Irgendwo, zu Hause, je nachdem wie groß das Haus war, ist man da zusammengekommen. Und wenn man damit Kirche verbindet, dann ist das ein ganz statisches Bild. Ne, so können wir uns ja umschauen. Alles fest, hier seit über 40 Jahren steht das hier so, hat sich nicht groß verändert. Es ist ein statisches, ein unbewegliches Bild. Aber daran hat Paulus nicht gedacht. Er hat nicht daran gedacht, jetzt muss hier eine Kirche gebaut werden, sondern es geht um lebendige Steine. Deswegen ergänze ich uns mal dieses Bild aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, 4 bis 6. Ein bisschen später, also die Petrusbriefe sind relativ spät, nicht nur im Neuen Testament, sondern auch als sie geschrieben wurden, schon so an die zweite, dritte Generation. Aber da spricht er davon. Er sagt, kommt her zu Jesus Christus. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Jesus ist der lebendige Stein und wir mit ihm. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild verstehen kannst. Wie geht denn das mit lebendigen Steinen? Also noch gibt es keine Häuser. Vielleicht gibt es das mal in 100 Jahren. So Häuser, die sich immer an die Gemütsverfassung der Bewohner anpassen. Oder an die Sonnenlage oder wenn es Winter wird, sich verändern. Ach, das gibt's bestimmt irgendwann, aber im Moment nicht. Lebendige Steine, das heißt, da bricht sich das Bild auf. Da geht es darum, jeder ist ein Stein im Reich Gottes. Jeder hat seinen Platz, seine Aufgabe, seine Zuordnung. Aber das ist nicht fest zementiert für immer, sondern mal kann man auch woanders seinen Platz finden. Vielleicht ist man zu Anfang dazu da, Orientierung zu geben, mehr so im Fundament unterwegs zu sein. Vielleicht ist man an einer anderen Stelle dann dafür da, in Willkommenstür präsent zu sein oder in der Krankenabteilung zu helfen. Also lebendige Steine, immer wieder ganz unterschiedliche Aufgaben, wo jemand hingeordnet wird. Und Paulus nimmt dieses Bild von der beweglichen Gemeinde und was ihm hier besonders wichtig ist, ist, dass diese Gemeinde ein Fundament hat. Paulus hat ja die Gemeinde in Korinth selbst gegründet, war da 1,5 Jahre, so kann man das in der Apostelgeschichte nachlesen, und ist dann weitergezogen. Und ein paar Jahre später, die Gelehrten streiten sich wann und wo, hat er dann diesen Brief geschrieben. Es ist Gottes Bauwerk und er hat als erfahrener Bauleiter das Fundament gelegt. Also hat so angefangen. Es gibt manche, die hier noch so die ersten Anfänge der Gemeinde miterlebt haben vor über 40 Jahren und die würden jetzt wahrscheinlich auch so 2, 3 Leute nennen können, die hier so die Fundamentleger waren, die so ganz am Anfang da waren, die so die erste Zeit mitgestaltet haben, die haben das Fundament gelegt. Gott hat mich in seiner Gnade befähigt. Jetzt baut ein anderer drauf weiter, sagt er, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Und jetzt kommt ein spannender Satz in Vers 11, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Wieder so ein komisches Bild. Also er redet davon, dass er das Fundament legt. Und nachdem er das also festgestellt hat, und jetzt hätte er sagen können, ich habe damals vor 10 Jahren unter Mühen und so das Fundament gelegt. Und dann sagt er, ja, aber das Fundament war schon da. Ich musste das gar nicht legen, weil es schon vorhanden war. Ich habe eigentlich nur das mitgemacht, was schon längst da ist. Denn das Fundament ist Jesus Christus und dieses Fundament trägt die Gemeinde. Das ist die Grundlage, die Basis für Gemeinde. Und wenn wir sagen, dass wir ja mitarbeiten, mit an diesem Bauwerk sind, dann können wir das nur, weil dieses Fundament schon längst liegt. Schon bevor wir auf die Idee gekommen haben, hier irgendwas zu machen. Ich zitiere nochmal den Petrus, den wir gerade schon dran hatten, wo er wiederum einen Text aus dem Alten Testament zitiert. Seht, ich lege auf dem Berg Zion, sagt Gott dort, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Und Petrus versteht diesen Grundstein, das ist Jesus. Er ist der Grundstein. Der Eckstein gibt es das auch in manchen Übersetzungen, wird das auch als Eckstein genannt. War damals der Stein, an dem ein Haus ausgerichtet wurde. Also man legte zuerst so diesen Grundstein und dann wusste man, aha, das ist die Ecke und jetzt wissen wir, wo wir unser Haus bauen müssen. Dafür ist der Grundstein da. Das ist die Orientierung, das ist die Basis. Vielleicht nicht so das Fundament, Beton gegossen wie heute, sondern mehr so die Ausrichtung, die Orientierung, das, woran man sich festhalten kann. Also, Paulus stellt fest, das Bauwerk braucht ein Fundament. Er hat selber am Anfang damit mitgearbeitet, aber letztlich ist das Fundament schon längst da gewesen. Nämlich es ist Jesus Christus. Er ist der Grundstein, an dem alles ausgerichtet wird. Er ist das Fundament, die Basis für alles, was Gemeinde heißt. Also er hat das Fundament gelegt, dazu hat Gott ihn in der Gnade befähigt, aber er weiß ja, ich bin dann irgendwann weitergezogen. Und jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Auch selbst wenn Paulus so ein überragender Theologe, Gemeindegründer, hingegebener Mensch war, er sah sich trotzdem in einer Reihe von begabten Menschen. Gesagt, ich habe das Fundament gelegt, was schon längst da war. Ich habe das gelegt, ich habe die Gemeinde gegründet, die ersten 1,5 Jahre begleitet, so ein paar Linien gelegt, dann bin ich weitergezogen. Dann haben andere weitergemacht, offensichtlich. Denn die Gemeinde gibt es immer noch und sie ist offensichtlich gut vorangekommen, ist größer geworden. Andere bauen weiter. Und dann sagt Paulus, aber es ist nicht egal, wie man baut. Es ist nicht völlig wurscht, was man danach macht. Hauptsache, es wird irgendwas gebaut. Hauptsache, irgendwie geht's weiter. Jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Also, es ist hier Gemeinde Jesu, die gebaut wird. Es ist nicht irgendwas anderes. Es ist nicht irgendein Verein, es ist nicht irgendeine Bespaßungssituation hier, sondern es ist Gemeinde Jesu. Deswegen ist es nicht egal, was man macht. Nicht egal, wie weitergebaut. Wie passt man denn auf? Und da sagt er noch ein paar Sätze zu. Ich lese uns mal die Verse von Vers 12 an. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich noch zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Denn der Tag des Gerichts wird es aufdecken, wenn er mit Feuer hereinbricht. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Hält das von ihm gebaute Werk dem Feuer stand, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, muss er den Verlust tragen. Er wird gerettet werden, wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Das hört sich jetzt nicht sehr ermutigend an. Für alle, die denken, oh, ich will auch mal was machen, vielleicht besser nicht. Also, Paulus braucht ja ein Bild, das man natürlich übersetzen muss. Ne, mit Gold oder Silber, also mit Dingen, die beständig sind, mit Edelsteinen, Sachen, die wertvoll sind. Mit Holz, was gewöhnlich wäre, oder ganz vergängliche Sachen, Heu oder Stroh. Jeder soll aufpassen. Woran wird das denn eigentlich festgemacht? Es wird sich noch zeigen, was das Werk eines Einzelnen wert ist. Wie kann man denn das jetzt beurteilen, was dabei rausgekommen ist? So im Rückblick vielleicht. Eine Möglichkeit sind natürlich Statistiken, dass man schaut, wie viel haben sich taufen lassen, wie viel sind dazugekommen, wie viel sind weggegangen. Wäre eine Möglichkeit. Ist nicht immer ganz ermutigend, das zu machen. Wäre eine Sache. Eine andere Möglichkeit wäre, was ist in Bewegung gekommen? Es gibt so viele Dinge, die wir nehmen könnten. Heutzutage würde man vielleicht auch auf die YouTube-Klicks schauen, wie viel klicken das jetzt an oder je nachdem, wo man ist, wie erfolgreich ist das Ganze. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu bewerten. Und als Pastor kann ich euch sagen, dass es manchmal ein bisschen frustrierend ist, das so zu beobachten, was so zählt an manchen Stellen, ne, wo von geredet wird. Denn was ist das wert? Und hier sagt Paulus was Spannendes. Er bringt das Ding sozusagen auf den Punkt. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Und dann kommt das, denn der Tag des Gerichts wird es aufdecken.
Es hört sich jetzt zwar ein bisschen angsteinflößend an, aber man kann auch damit sagen, Gott ist derjenige, der das bewertet. Es sind gar nicht Menschen, die das zu beurteilen haben, was irgendwo bei rausgekommen ist, sondern Gott wird es am Ende bewerten. Ist das jetzt ermutigender oder nicht so sehr? Spannend, ne? Es gibt diese wilde Geschichte von David, nachdem er dieses uneheliche Kind bekommen hat. Ich kann jetzt nur so ganz aus der Erinnerung nacherzählen. Und wo er ihm die Wahl ist, ob er jetzt irgendeine große Strafe hat oder ob er es glaube ich geht genau andersrum, ne? Ich vergaloppiere mich gerade. Also nicht in die Hände von Menschen fallen. Ich glaube, er will lieber in Gottes Hände fallen. Ich glaube, so rum war es richtig. Und das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Es ist besser, in Gottes Hände zu fallen. Also ich denke, wer darüber nachdenkt, was hat's gebracht, was bringt es, was jeder Einzelne tut, kann sagen, der Herr wird's am Ende sehen. Und das hat natürlich viel mit dem Gottesbild zu tun, was man hat. Ob man also ein Gottesbild hat, wo man Angst hat, was wird am Ende sein? Wird der Herr mich da nicht doch oder so? Oder ob man ein positives Bild hat, sagt, Gottes Liebe ist die, der ich da begegnen werde. Deswegen bin ich da gelassen, wenn er das einmal bewerten wird. Denn er wird das sehen, was nicht in Statistiken zu fassen ist. Er wird vielleicht das sehen, wo Menschen ermutigt wurden, wo Menschen getröstet wurden, gestärkt wurden oder wo sie ihre Gaben gefunden haben. Oder das, was sie gesucht haben, was ihr Herz erfüllt hat, das weiß Gott. Und das kann man eben nicht so richtig berechnen, was dabei rausgekommen ist. Also das Bild von Gottes Bauwerk. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken. Also Gott ist der letztlich sagt, was dabei rausgekommen ist. Das Reich Gottes, heute mal in drei Ebenen als Staffellauf. Ausgehend von diesem Bild, was wir vor 7 Jahren hier bekommen haben, so als Ermutigung für Gemeinde. Wir gewinnen gemeinsam. Und das gemeinsam heißt, jeder setzt sich auch ein. Also dann geht's, ohne geht's nicht. Es reicht nicht, also 4x100 Meter, ich weiß nicht, was haben die gestern Abend, sind die, glaube ich, 38 Sekunden haben sie, glaube ich, gebraucht. Das kann einer unmöglich laufen. Das geht gar nicht mit einer alleine. Ich weiß nicht, wo liegt 400 Meter Lauf? Weiß das jemand, was man da so hat? 50 Sekunden oder noch mehr? Ne, denn das ist ja nur eine große Herausforderung. Also man ist zusammen schneller. Aber nur, wenn jeder sich einsetzt und dabei ist. Und man muss sich abstimmen. Es genügt nicht, dass einer und eine alles alleine macht, sondern man muss sich abstimmen miteinander. Die Zusammenarbeit ist entscheidend. Dass man sich verständigt, was wollen wir, wo sind wir unterwegs, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen. Und jeder hat so seinen Teil. Wir wechseln uns ab. Wir haben das gleiche Ziel vor Augen. Wir wollen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird in dieser Welt, dass Menschen Jesus kennenlernen, Menschen ermutigt und getröstet werden. Jeder an seinem Platz, aber wir sind miteinander unterwegs. Die Zusammenarbeit ist entscheidend. Und dann ist es das Bild vom Ackerfeld. Es ist Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten. Es ist nicht unser Werk. Es ist immer schwierig, wenn eine Gemeinde oder eine Kirche den Namen von dem Leiter oder so hätte. Das ist ganz, ganz übel. Das passt meistens nicht so richtig. Nein, Gott lässt wachsen. Es gibt eine zeitliche Abfolge der benötigten Gaben. Es gibt Leute, die pflanzen, es gibt Leute, die begießen, oft über lange Zeiträume. Und dann gibt es auch welche, die ernten und man freut sich gemeinsam. Jeder hat seine Zeit und seine Aufgabe. Gemeinde ist unterwegs, auf dem Weg. Sie wird nicht über Nacht erfunden oder zum Erfolg geführt, was immer das bedeuten würde. Und Gemeinde ist ein Bauwerk oder das Reich Gottes. Und Jesus Christus ist das Fundament. Das ist schon gelegt. Wir sind lebendige Steine mit Jesus als Grundstein. Wir lassen uns von ihm oder auf ihn aufbauen und sind mit ihm unterwegs. Lebendige Steine und jeder hat so seinen Platz, aber nicht zementiert. Keine toten Steine, die einmal dahingesetzt wurden. Ich weiß nicht, wie es Steinen geht, die so in Bauwerken sind, so aus der Römerzeit. Seit 2000 Jahren hat sich nichts mehr getan. Da sind sie und sie sind da und es tut sich nichts. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, ich bin jetzt hier und ich habe diese Aufgabe und vielleicht ändert sich das. Vielleicht lasse ich mich auch neu herausfordern durch veränderte Rahmenbedingungen.
Und was letztlich Gemeinde bedeutet, ob sie sozusagen erfolgreich ist, das ist immer ein blödes Wort, oder ob es etwas bewegt hat, ob sie weitergekommen ist, ob sie Gemeinde Jesu geblieben ist und wer geworden ist, das können Menschen nicht beurteilen. Das kann allein Gott beurteilen. Der wird es am Ende machen. Wie auch immer der es macht, das würde ich ihm ganz gelassen überlassen. Er wird dann die Dinge beurteilen. Wir sind lebendige Steine mit Jesus als Grundstein. Nicht Menschen beurteilen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, sondern Gott tut das am Ende. Darauf können wir uns einlassen. Ich möchte euch abschließend, jetzt sage ich euch, ermutigen, das Reich Gottes, Gemeinde in diesem umfassenden Sinne wahrzunehmen als Staffellauf. Jeder hat seine Zeit, seine Aufgaben als Ackerfeld. Gott lässt wachsen, auch als Bauwerk. Als lebendige Steine sind wir zusammen, aber vor allen Dingen, wir haben Jesus Christus als das Fundament, als den Grundstein, die Orientierung. Und ich übergebe euch symbolisch diesen Staffellauf, diesen Staffelstab. Ich übergebe ihn jetzt keinem Einzelnen, weil das dann so ein bisschen den Eindruck hat, wie den Mantel des Propheten weitergeben, das soll nicht sein. Ich lasse den hier vorne liegen, aber ich gebe es euch als Gemeindeleitung erstmal, als Älteste, als Gemeindeleitung. Das ist eure Aufgabe jetzt. Und das, was hier drauf steht, seid auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Das wünsche ich euch bei allen Herausforderungen, die da sind, dass ihr das erfahrt und erlebt, dass das geht. Wir haben das die letzten Jahre erlebt. Das war sehr schön im Miteinander zu merken, es geht auch anders, es geht auch ohne, dass man das Ding als Prügel benutzt, sondern man kann das auch einander weitergeben. Das wünsche ich euch von Herzen. Ich lege es aber hier vorne hin, weil ich denke, es geht um ein gemeinsames Unterwegssein. Seid auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet. Gott segne euch, Gott segne uns in dem, was kommt, wie wir miteinander und dann jeder auch für sich auf dem Weg ist. Amen.